Was wir gesehen haben, war, dass der Bestand so teuer geworden ist über die Jahre, dass der Preisunterschied zu den Projekten bzw. zum Neubau so gering wurde, dass die Renditeunterschiede vernachlässigbar wurden. Unsere Erfahrung ist ganz klar, dass auch die Interessenslage von Leuten aus diesen Objekten, die das aus unserer Sicht nicht so gut vertragen, wenn man die jetzt teuer anfasst, die haben andere Probleme als die Energieeffizienz des Gebäudes, in dem die wohnen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Ausländische Investoren haben den Spaß verloren. Das sagt Adalbert Pokorski von Greenwater Capital. Dies hänge mit den politischen Debatten rund um ESG und Regulierung zusammen. Der Geschäftsführer des Investment- und Asset-Managers ist Experte für Wohnimmobilien. Mit seinem Team verantwortet er 300 Millionen Assets under Management. Er blickt nach Amerika und sagt, wenn man liest, wie da über Deutschland geschrieben wird, willst du hier nicht investiert sein. Ich spreche mit ihm über das aktuelle Angebot auf dem Markt, über Preisfindung auf einem Bierdeckel, Refinanzierungsrisiken und Energiebilanzen. Es geht um verschiedene Strategien der Sanierung. Eine davon, CO2-Reduktion mit allen Maßnahmen, außer einer neuen Heizung. Warum das trotzdem funktioniert, Adalbert hat die Antwort. Antworten gibt auch Immocom. Immer mit aktuellem Content und Veranstaltungen deutschlandweit. Einfach mal auf immocom.com schauen. Und wer Lust hat, kann den Podcast gern auch auf den bekannten Kanälen bewerten. Danke dafür und nun viel Spaß mit Adalbert. Bevor wir in den Podcast gehen, gibt es hier noch ein paar wichtige Informationen über unseren jahrelangen Partner, die Stadtwerke Leipzig. Klimaschutz, Digitalisierung und die Mobilitätswende sind die größten Herausforderungen der Immobilienwirtschaft. In diesem Kontext sind die Leipziger Stadtwerke ihr verlässlicher Begleiter. Sie bieten mit ihrer 360-Grad-Perspektive die besten Lösungen für die vernetzten Energiewelten von morgen. Ob Sie Fragen zur Energienutzung Ihrer Immobilie haben, Interesse an erneuerbaren Energien zeigen oder Antworten zu Energiefragen benötigen, die Leipziger Stadtwerke sind für Sie da, um Sie individuell und umfassend zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über Ihren Gestalter der Energie- und Klimazukunft unter www.l.de/Stadtwerke. Immobilieros Podcast bei, fast blauem Himmel, in Aachen. Mir gegenüber sitzt Adalbert Pokorski, geschäftsführender Gesellschafter von Greenwater Capital. Hallo.
Guten Morgen.
Wir sitzen in Aachen, an der Wand hängen aber Bilder, die zeigen Strandmuscheln, Sonnenschirme, mal wild durcheinander, mal sehr schön geordnet und viel blaues Wasser. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das hilft hier, die Stimmung und die Motivation im Team hochzuhalten, wenn der Wandschmuck nicht nur unsere Häuser zeigt, ja, das haben wir an anderen Standorten, sondern auch Urlaubsatmosphäre versprüht und damit einen guten Anreiz setzt, sodass es sich lohnt, hier hart zu arbeiten.
Sehr gut. Aber wirklich sehr, sehr schöne, sehr bunte Fotos, würde ich sagen, die direkt Lust auf gute Laune machen. So, aber ich bin nicht mit dir hier, um über Urlaub am Meer zu sprechen, sondern wir wollen über Wohnimmobilien, wir wollen über Greenwater Capital reden. Als erstes habe ich einen Kommentar von dir gelesen, da hast du über eine Katerstimmung am Wohnimmobilienmarkt geschrieben. Wie schlimm war denn der Abend an der Bar?
Ja, das ist eine sehr relevante Frage vor dem Hintergrund der letzten 2 Jahre. Wir sehen nach wie vor, dass der Markt dysfunktional ist. Viele Marktteilnehmer, die früher Wohnimmobilien händeringend gesucht haben und gerne gekauft haben, sind einfach nicht mehr im Markt aktiv, haben sich komplett zurückgezogen und sind auch noch nicht an den Tisch zurückgekehrt. Und das lähmt den Markt massiv. Und die Katerstimmung, die ist sogar noch viel dramatischer bei allen, die Projekte haben. Die Projektentwickler sind die, die am härtesten getroffen sind von der aktuellen Krise und von der Entwicklung. Und dann zieht sich das durch zu dem einen oder anderen Bestandshalter. der jetzt vielleicht ein Refinanzierungsthema bekommt. Und das sorgt in Gänze dann dafür, dass eben viele Marktteilnehmer derzeit die Strategien der letzten 10 Jahre nicht mehr umsetzen können, weil es sich wirtschaftlich nicht mehr darstellen lässt und dadurch das Interesse am Produkt Wohnimmobilie komplett ausbleibt. Sowohl beim institutionellen Kunden als auch beim Endkunden, der vielleicht eine Eigentumswohnung kauft und die heute nicht mehr von der Bank finanziert bekommt oder die Kosten für die Finanzierung deutlich über dem Budget liegen. Und somit sind die Endnutzer, sowohl die institutionellen als auch die privaten, ja, fast komplett aus dem Markt raus. Deshalb sehen wir wieder eine leichte Belebung. Aber das war schon in den letzten 2 Jahren eine Situation, die es in den 10 Jahren zuvor in der Heftigkeit nicht gegeben hat.
Okay, dann lass uns als erstes über deine Expertise reden. Greenwater Capital gibt es seit wann?
Uns gibt es seit 2010 und unser Fokus ist auf Wohnimmobilien. Wir sind als Investment Asset Manager so aufgestellt, dass wir Wohnimmobilieninvestments suchen, Businesspläne ausarbeiten und dann überlegen, ist das etwas, was wir aufs eigene Buch gerne kaufen möchten? Ist es etwas, was wir mit Dritten kaufen? Ist es etwas, was wir für einen der Fonds vorsehen? Oder haben wir da noch andere Ideen, wie die Investments umgesetzt werden können? Weil für jedes Produkt stellen wir fest, gibt es eine unterschiedliche Kapitalquelle, die besser passt. Primär hängt das zusammen mit dem Risikorenditeprofil. Also am unteren Ende sind natürlich die, oder am oberen Ende der Rendite sind natürlich die Immobilien mit viel Risiko, oft viel Arbeit, aber auch einer sehr guten Chance auf eine hohe Rendite, die sich dann oft für institutionelle Mandate nicht eignen, weil einfach zu viele Fragezeichen vor dem Kauf bestehen und man muss mit gewissen Risiken so ein Investment auch nehmen. Und das ist dann tendenziell etwas, was wir gerne auf eigene Rechnung machen. Und dann am komplett anderen Spektrum ist dann Low Risk, Low Return, also das sind dann buchstäblich Häuser im Frankfurter Westend, die wir gekauft haben mit verhältnismäßig niedrigen Risiken, aber auch in einer wahnsinnig guten Qualität und mit aus unserer Sicht niedrigem Risiko. Und das sind dann natürlich Produkte, die sich sehr gut für institutionelle Anleger eignen, weil das eben sehr gremientauglich ist und sich bei den Investments wenig Fragezeichen ergeben, wird das funktionieren, wo gibt es erhebliche Risiken. Und das ist so das Spektrum, in dem wir uns bewegen. Es ist immer das Thema Wohnen und unsere Expertise liegt darin, dass wir über die Jahre, ich würde sagen, perfektioniert haben, Objekte besser zu machen und damit wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das gelingt uns eben bei den Immobilien, die verhältnismäßig teuer mit niedriger Rendite angekauft werden, darzustellen, aber auch bei komplizierten Objekten mit Baurechtsthemen oder sonstigen objektbezogenen Problemen gelingt es uns einfach, Sachen über die Jahre abzustellen und dadurch die Objekte dann auch besser zu machen und so wunderbar die Businesspläne langfristig zu leben.
So, jetzt sitzen wir hier in Aachen, bevor wir zu den Fragezeichen und den Ausrufezeichen in der Branche kommen. Wir sitzen jetzt hier in Aachen, ihr kauft ja aber vor allen Dingen im Rhein-Main-Gebiet, richtig?
Ich komme ursprünglich aus Aachen, bin hier aufgewachsen und wohne auch mit Familie hier zwischenzeitlich. Und somit haben wir auch über die Jahre hier einen Immobilienbestand aufgebaut. Aber für uns ist das deutlich wichtigere Geschäft im Rhein-Main-Gebiet in den letzten 13 Jahren entstanden. Insofern unterhalten wir noch das Büro in Frankfurt und haben auch das Team auf beide Standorte verteilt. Und für uns ist aufgrund der institutionellen Mandate und des Rhein-Main-Wohnfonds ist das Rhein-Main-Gebiet das deutlich relevantere Feld, in dem wir auch das Geschäft entwickeln.
Definier mal rein mein Gebiet, weil jeder definiert das ein bisschen anders. Also verstanden habe ich jetzt Frankfurt.
Was ja, also wir dazu? Sind, das kann man sehr konkret sagen. Also wir sind investiert in Frankfurt, in Wiesbaden, in Mainz, in Hanau, in Offenbach, in Darmstadt und ja, Mainz. Insofern würde ich sagen, Frankfurt-Radius 50 Kilometer. Da haben wir eine ganz gute Expertise entwickelt und auch sind in der Lage, dort gute Investitionen zu finden, kennen die Standorte, die Lagen und können das entsprechend gut einschätzen, welches Investment Sinn macht und was keinen Sinn macht.
Mhm. Jetzt haben wir ja Stillstand, was die Projektentwicklung anbetrifft. Das wird ja kaum noch gebaut. Das heißt, ihr konzentriert euch auch auf Bestand oder ihr müsst euch auf Bestand konzentrieren?
Ja, also wir sind ja keine Projektentwickler und wir haben auch im Hochbau bisher keine Projekte umgesetzt. Das heißt, wir haben...
Ja, aber beim Einkaufen jetzt, also Neubau könnt ihr ja auch für institutionelle Investoren nicht mehr einkaufen.
Richtig, ja genau. Also das Produkt Neubau ist verschwunden. Das ist für uns aber jetzt kein Problem. Wir haben angefangen, Objekte zu kaufen nach einer im Grunde antizyklischen Strategie damals. Wir haben damals zu Beginn ab 2010 Objekte gekauft, platt gesagt, die andere nicht wollten. Und das waren eben die Häuser mit vielen Problemen, stark vernachlässigt.
Nicht energieeffizient?
Natürlich nicht. Teilweise sogar Häuser mit Elektroheizung, wo sich die alten Eigentümer gewundert haben, warum die Mieter nach ein paar Monaten immer ausziehen, spätestens wenn die erste Stromabrechnung kommt, und warum Häuser hohe Leerstandsquoten haben. So auf diesem Niveau haben wir dann die ersten Objekte gekauft und natürlich als erstes mit einer Heizung ausgerüstet und siehe da, die Vollvermietung ist dann ziemlich schnell gelungen. Also das waren vom Typus die ersten Objekte im Bestandsbereich, und über die Jahre hat sich dann das Profil geändert, weil ab 2010, als der Markt dann in Gang gekommen ist und Wohnimmobilie plötzlich sehr, sehr en vogue wurde bei institutionellen Investoren, sind auch die Preise kontinuierlich gestiegen und die Objekte, die wir in den Jahren 2010, 11, 12 gekauft haben, die wirklich günstig waren mit vielen To-Dos, die sind dann verschwunden. Die gab es dann irgendwann in den Jahren 13, 14 nicht mehr. Und dann haben wir angefangen insbesondere mit der Volksbank Rheine-Hunsrück als einer unserer Hauptinvestoren Objekte zu kaufen, die eben niedrige Risiken haben, auch eine deutlich niedrigere Rendite versprechen, und wir uns eben als Firma da nochmal mit diesem mit dieser Zusammenarbeit mit der Volksbank komplett neu aufgestellt haben. Aber da ging es wieder nur um Bestände. Und auch der Rhein-Main-Wohnfonds, den wir dann 2019 initiiert haben, hat auch ausschließlich den Fokus auf Bestandsimmobilien. Und das Thema Neubauten oder Projekte hat sich eigentlich auch erst ab 2017, 18, 19, vielleicht 20 dann gestellt, weil was wir gesehen haben, war, dass der Bestand so teuer geworden ist über die Jahre, dass der Preisunterschied zu den Projekten bzw. zum Neubau so gering wurde, dass die Renditeunterschiede vernachlässigbar wurden vor dem Hintergrund der dann doch deutlich besseren Qualität des Neubaus, deutlich niedrigerer Bewirtschaftungskosten, bessere Chance auf die Mietentwicklung und alle Vorteile, die der Neubau dann eben bietet. Da war also in den Jahren, gerade also die letzte Zeit vor der Krise, zunehmend der Renditeunterschied so zusammengeschrumpft, dass es viel mehr Sinn gemacht hat, aus unserer Sicht, sich mit dem Neubau zu befassen und nicht die verhältnismäßig dann sehr teuren Bestandsimmobilien zu kaufen. So, insofern, wenn ich jetzt auf die letzten 13 Jahre zurückschaue, ist unsere Expertise überwiegend im Bestand. Und wir haben ein paar Projekte gekauft, die wir dann auch erfolgreich übernommen und vermietet haben. Aber das ist nicht die Hauptarbeit gewesen.
Da habt ihr ja Glück mit der Expertise Bestand, weil da seid ihr jetzt ganz weit vorn. Andere müssen sich das ja erst erarbeiten. Lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen allgemein werden. Also früher war ja immer Lage, 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 Lage. Jetzt sagen ja schon viele Energieeffizienz, Energieeffizienz, Energieeffizienz und nur einmal Lage.
Ja.
Wir wissen alle, es gibt saniert und unsaniert. Ist der Bestand in Deutschland so schwarz-weiß zu sehen? Also guter Bestand und schlechter Bestand? Gibt es Schattierungen? Wie seht ihr das?
Also die Spielregeln haben sich jetzt geändert. Früher war das so, dass es gereicht hat, wenn eine Wohnung sich gut präsentiert hat. Das heißt, man hat mal die Oberflächen ertüchtigt, neuen Anstrich, neue Böden, vielleicht neues Badezimmer, neue Schalter, Stecker und eine gründliche Reinigung der Fenster. Und die Wohnung war schon sehr gut hergerichtet. Das reicht heute nicht mehr. Das reicht heute nicht mehr, insbesondere wenn es Objekte sind, die ja zu teuren Mieten vermietet werden sollen, reicht das nicht mehr, weil die Mieter deutlich höhere Anforderungen haben und auch wirklich fragen, haben wir denn hier eine Dreifachverglasung? Wie wird denn hier geheizt? Wie sieht denn der Energieausweis aus? Und die Ansprüche sind einfach gestiegen und von den Nutzern. Und das muss man als Vermieter berücksichtigen. Und darüber hinaus, und das ist eigentlich die noch wichtigere Änderung der Spielregeln, sowohl die finanzierenden Banken als auch Anleger achten da zwischenzeitlich sehr stark drauf. Wie sieht denn meine Energiebilanz aus? Wie ist denn der ESG-Standard? Was tust du für die Mieter? Und das ist eine Entwicklung, die jetzt sich ja eigentlich laufend, so wie wir hier sitzen, verschärft. Vor 2 Jahren haben die ersten Banken angefangen, nach ESG-Plänen zu fragen und die konnte man auch relativ unkompliziert beantworten. Das funktioniert jetzt heute nicht mehr. Heute muss man schon Konzepte vorlegen und nicht mehr eine Frage zum Thema ESG-Planung beantworten. Und das ist ein gutes Indiz dafür, wohin die Reise geht, weil ich will jetzt gar nicht ausschließen, dass in den nächsten Jahren das Konzept auch zur Pflicht wird und nicht mehr rein informatorisch eingereicht werden muss. Und das ist auf der Bankenseite zu sehen. Und auf der Anlegerseite ist es schon so, dass natürlich, wenn wir über neue Investitionen mit Geldgebern sprechen, alle fragen, wie sieht denn das energetisch aus? Wie ist der ESG-Standard? Und wie sieht das Haus aus am Ende des Businessplans? Wenn wir mal verkaufen wollen, wird das der Markt annehmen oder werden wir abgestraft? So, und das sind die neuen Spielregeln und das muss man direkt bei Ankauf berücksichtigen, vor dem Hintergrund der aktuellen Taxonomie und gesetzlichen Lage, dass man die Investitionsplanung genau darauf ausrichtet, um zu einem späteren möglichen Verkaufszeitpunkt auch ein Objekt da stehen zu haben, was der Markt auch annimmt und nicht abstraft wegen vernachlässigter zum Beispiel Energiestandards.
So, da würde ich jetzt mal sagen, die Inflation hat sich so ein bisschen eingeregelt, die Zinsen auch, der Neubau steht still. Das heißt, Handwerker, Generalunternehmer haben wieder Kapazitäten. Wir sehen bei den Baupreisen eher eine Seitwärtsbewegung. Also sie fallen noch nicht wirklich, aber du kannst die Mieten erhöhen. So ganz ketzerisch ist doch alles gar kein Problem.
Ja, also die Mieten haben schon natürlich über den Mietspiegel eine natürliche Deckelung. Auch wenn die Marktmieten in den letzten Jahren gestiegen sind, das merken wir natürlich auch. Es ist schon so, dass jetzt nicht das alleinige Kriterium ist für die Umsetzung von energetischen Maßnahmen. Ich glaube, viel wichtiger ist das Thema der Förderung und viel wichtiger ist auch der Blick darauf, was verträgt ein Haus. Weil es ist oft so, dass die Häuser in guten Lagen, die relativ teuer vermietet sind, da wohnen auch Leute, die deutlich mehr Wert legen auf das Thema, wie sieht denn die Energiebilanz aus? Und ich zahle hier eine teure Miete und habe auch eine hohe Erwartung. Und das sind auch dann oft aus der Historie Häuser, wenn man heute schon eine hohe Miete vereinnahmt, die sind aus der Historie oft schon auch Zug um Zug angefasst worden, sodass da auch mal neue Fenster reingekommen sind über die Jahre oder eine neue Heizung, die natürlich heute vielleicht nochmal besser sein kann, aber wir sind schon auf einem verhältnismäßig gutem Niveau. Und die Häuser energietechnisch zu ertüchtigen, beziehungsweise die CO2-Reduktion zu reduzieren, weil das ist ja dann das ultimative Ziel, das ist verhältnismäßig einfach. Das haben wir an einigen Objekten aus unserem Bestand bereits durchdekliniert, haben zum einen festgestellt, dass mit relativ kleinen Mitteln schon ein Anfang gemacht werden kann. Ja? Also ein hydraulischer Abgleich an der Heizung, Tausch von Ventilen an den Heizkörpern, Tausch von Thermostaten, LED-Beleuchtung, grüner Strom. Das sind Maßnahmen, das sind keine echten Investitionen. Das sind sogar eher Positionen, die aus dem laufenden Instandhaltungsbudget bezahlt werden. Und die bringen schon eine Verbesserung in der Energiebilanz. Und das funktioniert in den Häusern relativ unkompliziert. Und wenn man dann tatsächlich mal an die Fenster rangeht, dann findet das auch Akzeptanz bei den Mietern, weil jeder sich dann über eine schöne neue Balkontür freut. Und die Sanierung von dieser Art von Objekt oder die energetische Sanierung ist aus unserer Sicht und aus unserer Erfahrung, aus den Projekten, die wir derzeit im Bestand ertüchtigen, relativ unkompliziert. Die Häuser vertragen das und die Mieter möchten das. Problematisch wird es in den Häusern aus den 60er, 70er Jahren, wo vielleicht in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren nicht viel gemacht wurde, wo wir immer noch Alufenster einfach verglast vorfinden, wo wir eine Heizungsanlage vorfinden, die auch schon in die Jahre gekommen ist und wo plötzlich, Ausgangsniveau sehr niedrig ist und wo eigentlich alles komplett gemacht werden muss. Und das sind dann auch tendenziell die Häuser, die relativ niedrig vermietet sind, mit niedrigen Mieten und natürlich die Mieter, die in den Häusern wohnen, auch oft nicht über die Budgets verfügen. Und um da jetzt eine umfassende Mieterhöhung zuzustimmen. Ja. Und unsere Erfahrung ist ganz klar, dass auch die Interessenslage von Leuten aus diesen Objekten, die das aus unserer Sicht nicht so gut vertragen, wenn man die jetzt teuer anfasst, die haben andere Probleme als die Energieeffizienz des Gebäudes, in dem die wohnen. Und da ist es tatsächlich, bei dieser Art von Immobilie ist es tatsächlich wirtschaftlich schwierig, diese vollumfänglich energetisch zu ertüchtigen.
Das heißt, aus deiner Sicht sollte man die trotzdem irgendwann anfassen oder sollte man das in homöopathischen Dosen tun? Sollte man es ganz lassen?
Ja, es gibt unterschiedliche Strategien, die wir im Markt sehen. Aber ja, man muss die Häuser auch anfassen. Und ich glaube, es ist tatsächlich, es ist so. Was wir sehen ist, dass einige Branchenkollegen sagen, ich mache lieber wenig, als dass ich gar nichts mache. Und das ist tatsächlich das, was du gerade sagst. Wir fangen mal homöopathisch an und machen mal vielleicht die Alufenster gegen eine Dreifachverglasung und sanieren nur so weit, wie es ein Objekt verträgt. Das ist die eine Strategie. Die andere Strategie, das ist auch eine hochinteressante Strategie, die wir von einem echt großen Marktteilnehmer gehört haben. Die machen bei dieser Art von Immobilie alles, um CO2 zu reduzieren, bis auf das Komplizierteste, und das ist die Heizung. Weil man, wenn man sich die Maßnahmen anguckt, um CO2 zu reduzieren, und dazu zählt dann also Dämmung, oberste Dachgeschoss, Fenster, Fassade, grüner Strom, LED, PV auf dem Dach.
Die Heizung hat dann sozusagen nur so einen kleinen Anteil.
Ja, oder? So klein ist er nicht, aber sagen wir mal, wenn man jetzt mal so 80-20-Regel mal annimmt, 70-30, da ist man nicht weit weg. Das heißt, ich schaffe es, meinen CO2-Ausstoß in einer wirklich veralteten Wohnanlage mit Gasthermen sagen wir mal, über den Daumen gepeilt, 70-80% zu reduzieren, wenn ich nicht das Thema Heizung anfasse.
Okay,
das ist die zweite
Punkt.
Strategie.
Ja, okay.
Und die dritte Strategie, die wir interessanterweise von einem kommunalen Player gehört haben, ist, dass die Objekte die umfassend ertüchtigt werden müssen und wo eigentlich klar ist, dass die Mieter das nicht vertragen, die werden komplett entmietet und den Mietern werden adäquate andere Wohnungen aus dem Bestand angeboten und dann werden die Objekte ja faktisch kernsaniert und sehr umfassend saniert, was ja aber dann auch bei leerstehenden Gebäuden recht gut geht und erfahren dann im Anschluss eine komplett neue Positionierung, faktisch wie Neubau-Erstbezug-Qualität.
Also werden einmal entkernt und...
Ja, genau. Also dann geht es dann halt nicht mehr um die Mieterhöhung, die verträglich ist für die Mieter, sondern man hat dann...
Also eine viel höhere Ausgangsmiete.
Genau, man hat das Haus auf ein anderes Niveau gebracht und hat dann eben nicht
Platz
mehr...
Platz für andere Mieter.
Genau. Und das ist auch eine interessante Strategie, die wir jetzt von einem kommunalen Spieler gehört haben, weil die sagen, dass diese umfassende Sanierung im Bestand nicht für die nicht möglich ist, operativ. Und das ist die sauberste Strategie. Und wenn man im eigenen Bestand genug Ausweichmöglichkeiten hat, die ansprechend sind auch, ja, das muss man ja auch noch dazu sagen, dann gelingt das, glaube ich, Zug um Zug, dass man das tatsächlich so umsetzen kann. Ja, und das sind so die Strategien, die wir gesehen haben im Markt oder die wir sehen. Und ich glaube, man muss tatsächlich objektbezogen sich das angucken und kann da nicht verallgemeinern, sondern man muss sich das objektbezogen angucken, was braucht ein Objekt an Maßnahmen und was ist den Mietern zumutbar und wie sieht dann die Wirtschaftlichkeit aus?
Na, in den letzten Jahren war ja aber Wohnen eigentlich, du hast es selber irgendwo mal gesagt, eine risikoarme Assetklasse. Ne? Also man wusste, was man kauft, man wusste, wie das geht. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Also da gehört ja schon sehr kleinteiliges Wissen dazu, um die einzelnen, sag ich mal, Bestandskategorien, also Neubau ist Neubau, aber die einzelnen Bestandskategorien zu erkennen und auch das Know-how, die sozusagen gesund an den Markt zu bringen.
Ja, durch die geänderten Spielregeln braucht man jetzt ein gutes technisches Verständnis, weil die Risiken liegen ja in der Technik, beziehungsweise in den letzten 2 Jahren haben wir ja gesehen, dass die Risiken auch in den preislichen Verwerfungen liegen. Aber die technische Gebäudeausstattung und alles, was mit ESG einhergehen wird, das sind jetzt die echten Risiken, die man sowohl bei Bestandsimmobilien als auch bei den neuen Investments natürlich jetzt sehr gut verstehen muss, budgetieren muss. Und das Dritte, und das ist für viele ein richtiges Thema, man muss auch die Kapazität und das Know-how haben, die Sachen hinterher umzusetzen. Und da gibt es jetzt im Markt interessante Entwicklungen. Also da bilden sich jetzt tatsächlich sehr viele Teams in die Richtung Projektsteuerung, Sanierung im Bestand, also was ja auch in die Richtung ESG-Ertüchtigung geht. Und da gibt es jetzt tatsächlich sehr viele, die auf den Zug aufspringen. Und die Umsetzungskapazität bekomme ich die Maßnahmen, die ich vorher geplant habe, auch umgesetzt, um das Objekt über die Jahre dahin zu bringen, wo ich es gerne hätte. Das ist jetzt, ja, das ist Expertenwissen und wenn man das hat in-house, dann kann man viel einfacher die Risiken im Bestand erkennen, dann kann man viel einfacher mit Blick auf neue Investments eigentlich sagen, ja, das traue ich mir zu und das bepreise ich mit dem und dem Betrag und bei anderen Sachen muss man dann ganz klar auch absagen und sagen, ja, also wenn ich die lange Liste hier erfüllen muss, dann funktioniert das einfach nicht bei den Preisen, die aufgerufen werden und das ist jetzt tatsächlich das Know-how, was man heutzutage im Markt haben muss, um gute Entscheidungen zu treffen.
Wie sieht denn der Markt aktuell aus? Wird er mit Portfolios unterschiedlicher Qualität überschwemmt? Ist es vor allen Dingen schlechte Qualität? Also ist es bessere Qualität? Sind die Preise so?
Ja, was sehen wir? Also eine Beobachtung ist, dass viele große Bestandshalter, also gerade die gelisteten Player oder ausländische Investoren, die in Deutschland Bestände halten, jetzt sich von Objekten trennen. Die Ausländer haben den Spaß verloren vor dem Hintergrund der, ja, im Grunde der politischen Debatte zum Thema ESG und Regulierung. Man sieht keine Chance mehr und also was ja oft in der Vergangenheit die Businesspläne ausgemacht hat, war, dass man zwar einen Ist-Zustand hat am Tag 1, aber es gibt ja dann in den Businessplänen typischerweise sehr ambitionierte Ziele, wo möchte man hin? Und diese Fantasie, wo möchte man hin, die ist jetzt nach unserer Einschätzung, würde ich es mal so zusammenfassen, je weiter der Investor wegsitzt, umso schneller ist die komplett verschwunden. Und ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache, wenn man sich anschaut, was in den USA über Deutschland derzeit kommuniziert wird, da willst du hier nicht investiert sein. So, das ist Punkt 1. Und da kommen jetzt Bestände auf den Markt. Das zweite ist, die großen deutschen gelisteten Player trennen sich vor dem Hintergrund der Refinanzierungsrisiken von Objekten. Und da sehen wir vielfach, dass man sich als erstes von Sachen trennt, die man selbst nicht so gut findet im eigenen Portfolio.
Also heißt eher der schlechte Bestand, der komplizierte Bestand.
Der Eindruck entsteht, dass es Standorte sind, wo, wenn wir dann drauf schauen, wo wir dann sagen, ja, also zaubern können wir auch nicht. Und
Nein.
Und da fehlt uns dann auch die Fantasie, wie man das wirtschaftlich umsetzen könnte. Und das sind dann vielfach auch die Standorte, die als erstes angeboten oder in den letzten 1-2 Jahren angeboten wurden, von denen man sich trennen wollte. Und oft noch zu Preisen, die nicht marktgerecht waren vor dem Hintergrund der Finanzierungslandschaft und auch in Teilen gestiegenen Eigenkapitalverzinsungserwartungen von Anlegern. So, da tut sich jetzt einiges, weil viele von diesen Beständen in den letzten 2 Jahren nicht verkauft wurden. Es gab aber Zug um Zug oder regelmäßige Abwertungsschritte. Und da haben wir schon den Eindruck, dass jetzt der eine oder andere versteht, okay, wenn ich mich davon trennen will, dann muss ich den Preis akzeptieren, den der Markt stellt. Und der Markt, das sind halt derzeit eher unternehmerisch geprägte Investoren, die Objekte kaufen. Und das sind dann eben nicht die höchsten Preise, weil jeder schon relativ spitz rechnet und die Investments auch nur macht, wenn die sich dann für das Kapital rechnen.
Das heißt, die Preisfindung kommt langsam in Gang und wir sehen auch eine Belebung des Marktes? Oder
ja.
Ist die Preisfindung schon relativ weit fortgeschritten?
Ja, also wir sehen das noch nicht in den Transaktionsvolumina, weil der Markt funktioniert ja noch nicht, weil die Player, die das Volumen ausgemacht haben in den letzten 10 Jahren, die sind noch nicht aktiv. Aber in den letzten 2 Jahren waren auch teilweise noch nicht mal die Unternehmer aktiv. Und jetzt sehen wir schon, dass Spezialisten und unternehmerisch geprägte Investoren wieder anfangen, Objekte zu kaufen auf einer niedrigeren Basis. Und wir haben festgestellt, dass alle, die derzeit kaufen, doch denselben Taschenrechner haben.
Und der ist wirklich?
Und der ist eigentlich ziemlich einfach. Jeder, der jetzt kauft, zahlt mehr oder weniger denselben Zins und hat dieselbe Tilgung zu leisten. Und das liegt heute bei, ja, grob gesagt 4% Zins plus 1-2% Tilgung. Dazu kommt noch eine Objektbewirtschaftung und vielleicht noch eine Gebührenstruktur. So, und dann muss das Eigenkapital verzinst werden, was eingelegt wird. Und wenn das Investment dann anschließend noch Geld erwirtschaftet, dann kommt es zu Transaktionen. Und wenn nicht, dann kommt es eben nicht zu Transaktionen, weil alle, die jetzt aktiv sind, haben nicht dieses strategische Interesse, einen Fonds zu befüllen und ein Volumen zu bekommen bis zum Jahresende, ja, so wie das in den vergangenen Jahren war und wo dann Zugeständnisse bei den Renditeerwartungen gemacht wurden und vielleicht noch mehr Fantasie rein interpretiert wurde für die künftigen Jahre. Das ist gar nicht mehr, das sehen wir gar nicht mehr. Und die Preisfindung ist jetzt ganz brutal mit dem Taschenrechner auf einem Bierdeckel zu ermitteln und dann funktionieren die Transaktionen. Und darüber hinaus gibt es aber noch einen dritten Bereich, den wir sehen, und das sind Verkäufer, die jetzt entweder mit dem Rücken an der Wand stehen und verkaufen müssen oder Verkäufer, die jetzt auch ohne Zwang die aktuellen Preise akzeptieren. Und das sind dann Situationen, was wir so mitbekommen, wo die Makler dann sagen, pass auf, wenn du das jetzt in den nächsten 3 bis 6 Monaten verkaufen möchtest, dann ist das die Price Range. Und wenn du damit leben kannst, dann machen wir das. Und wenn du jetzt aber deine Preisvorstellung umsetzen möchtest, dann wird das wahrscheinlich jetzt recht lange im Angebot sein und die Transaktionswahrscheinlichkeit ist niedrig. Und da gibt es jetzt aber zunehmend tatsächlich immer wieder Verkäufer, die, gerade wenn das Familien sind, die Objekte schon seit 30 Jahren im Bestand haben, ja, die hätten sich vielleicht über 20-30% mehr gefreut, das ist ja natürlich, aber wenn man nach 30 Jahren sich von einer Immobilie trennt und den ursprünglichen Wert nochmal dagegen hält, dann ist, glaube ich, jetzt eine Marktbewertung auch ein attraktives Verkaufsszenario. Und so, und bei der Gruppe, die jetzt ja das Tafelsilber liquidieren muss, da geht es dann oft um Transaktionssicherheit. Und also jetzt zum Jahresende hatten wir auch Gespräche geführt, wo eigentlich die erste Frage war, kannst du noch vor Jahresende bezahlen? Und wo wir dann gesagt haben, ja, wie sieht denn das Baurecht aus? Wir müssen jetzt mal hier die Due Diligence anschieben. Wie sieht denn die Zahlungsmoral der Mieter aus? Und wenn man dann anfängt, ein bisschen zu stochern, dann stellt man fest, ja, also das Geld fehlt nicht nur für mögliche Löcher, die zu stopfen sind, sondern auch für die Verwaltung. Und das, je tiefer man da rein einsteigt, umso mehr Fragen ergeben sich. Aber das waren dann so 1-2 Situationen, die wir zum Jahresende geführt haben, wo natürlich ein attraktiver Preis möglicherweise sich hätte realisieren lassen, aber wo einfach auch die Transaktionen kompliziert sind, inhaltlich.
Dieses Jahr ist ja noch lang. Wir haben noch ein paar Monate. Deshalb würde ich sagen, wir treffen uns nächstes Jahr wieder, dann in Frankfurt. Ändern wir mal ein bisschen die Location. Und dann schauen wir, was es dann für Player auf dem Markt gibt und wie sich das entwickelt hat. Und dann reden wir auch nochmal über eure Fonds, die ihr habt und eure Kooperationen mit der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück. Adelbert Pokorski, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch für den Deep Dive in den Wohnungsmarkt.
Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.